Stellung zur Kirche. Am 20. August 1840. Ein ganz kleines Beiwort an jene, die da meinen, in der Schrift der Weg zur Wiedergeburt nicht meine, sondern des Satans Stimme zu vernehmen. Oder jene Schrift doch wenigstens als ein eitles Machwerk meines Schreibers ansehen. An Sie seien diese Zeilen gerichtet. Sie zweifeln an der Echtheit meiner Gnade, doch wenn ich auch zweifelsfähig wäre, so könnte ich da auch sehr an Ihrer Liebe zweifeln. Denn Sie haben wohl den Verstandesglauben, aber weit entfernt ist noch von Ihnen ein gläubiges Herz, statt das Herz durchs Gefühl verständig und empfänglich zu machen, füllen Sie nur immer mehr und mehr den Verstand. Dieser ist Ihnen von lauter Lesen angeschwollen wie ein vollgefüllter Ball. Dieser Ball hängt durch die Schnur des Willens am Herzen. Das Herz nun möchte sich ausdehnen und in vollen Zügen meine Barmliebe in sich schlürfen. Besonders wenn ich so etwas recht Demütigendes, ein wenig verhüllt, gebe, so dass es nicht mehr durch die feinen Poren des Balls Ihres Luftverstandes dringen kann und demzufolge aufs Herz fällt und da Eingang finden möchte. Allein der mit den Luftgasen gefüllte Verstandesballon zieht dann an der Willensschnur, vermöge seiner spezifischen Leichtigkeit, gleich einem Luftballon so stark, dass die Einmündungen in die Geisteskammern des Herzens dadurch fest zusammengeschnürt werden und die Gaben auch hier nicht eindringen können. Was folgt aber daraus? Nichts anderes als Zweifel, weil die lebendige Gabe zwischen den beiden Enden der Willensschnur gleichsam auf- und abrutschend weder das eine noch in das andere den Eingang findet. Nicht in den Verstand, noch in das Herz. Da muss ich dann hinzutreten und den Verstand etwas auslüften, damit er wieder zum Sinken kommt, die Schnur schlaff wird und so das zusammengeschnürte Herz wieder Luft bekommt. Der ordnungsmäßige Zustand aber soll folgender sein. Das Herz wird mehr und mehr durch die demütige Darniederkunft des Verstandes erweitert und nimmt denselben in sich auf. Da wird dann der Verstand selbst von Liebe erwärmt und dehnt sich im Herzen aus. Dadurch wird auch die Liebe gespannter und gespannter, entzündet sich endlich in ihrer beseligenden Wärme und das Licht ihrer sanften Flamme durchleuchtet gar lieblich sanft hell den Verstand. Da erglänzen dann die Schätze des Himmels im Verstand, werden durch die Wärme des Lichts größer und größer und immer zerlegter und zergliederter wie unter einem Mikroskop, woraus dann das schöne Herzensverständnis der Liebe und des wahren lebendigen Glaubens kommt und das Senfkörnlein sich zum Baume umgestaltet und die Vögel des Himmels und endlich auch mich selbst einladet. Dieses Gesagte diene zu deiner Beruhigung bei ferneren ähnlichen Vorwürfen, als ob du ein Diener zweier wärest oder als ob ich mich auch eines Werkzeuges des Satans für meine Gnade bedienen möchte. Das wenige Folgende aber diene zur Lüftung des Verstandes bei den Zweiflern. Ist es wohl löblich, wenn Kinder ihre kranke Mutter verlassen und der Leidenden den Tod wünschen, ihrer vielen Gebrechen halber? Ich sage, die römische Kirche ist eine Hure. Aber ihr seid denn doch in ihr geboren worden und habt die erste Kindermilch aus ihrer Brust gesogen. Sie lehrte euch zuerst meinen Namen nennen, nährte euch wie eine recht zärtliche Mutter und untersagte euch nur das Naschen solcher Speisen, die euch den Magen verdorben hätten. Sie weckte dadurch in euch den Appetit zu kräftigeren Speisen der Seele und des Geistes, welche nach meinem Willen euch nie vorenthalten wurden, so dass ihr nach Herzenslust habt schwelgen können. Und noch heutzutag schwelget ihr, wie nicht bald jemand, in ihrem Schoße. Wie kommt es denn nun, dass ihr mit Jakobus und Petrus rufet: Herr, lasse Blitz und Schwefel regnen auf ihr krankes Haupt? Hört, da schaut noch ganz wenig wahre Liebe heraus. Meinet denn ihr, Vernichtung sei der Weg zur Besserung? Oh nein, da irrt ihr euch gar abscheulich. So meinten denn auch alle Sektenstifter. Aber sie haben sich ebenfalls sehr geirrt. Und die Folge war Bruderzwist, Krieg, Mord und Gräuel aller Art. War eine solche Besserung gesegnet? Oder kann da eine Sekte sagen, meine Lehre ist nicht mit dem Blute der Brüder besiegelt? Seht, sie, die Römerin, ist dasjenige ehebrecherische Weib, welches da hätte gesteinigt werden sollen. Ich aber sage auch hier, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Wieder ist sie das kanaanitische Weib und hat einen großen Glauben und viel Liebe. Wieder ist sie das Weib, das da 12 Jahre am Blutgange litt und mir aus meinem Kleide die Heilung stahl und genas, da sie viel Glauben und Liebe hatte. Und wieder ist sie gleich der großen Hure und hernach Büßerin Magdalena, die da meine Füße salbte. Unter allen diesen Gestalten kann die römische Kirche auftreten. Dagegen sind andere Jünger voll Ärgers, so sie von meinem Fleische und Blute hören. Sie glauben, was sie wollen. Beleben sich mit den Brosamen, die von ihrer Herren Tische fallen. Was da ist mein zerstückeltes Wort? Und wollen in ihrem übermütigen Taumel beweisen, dass ich gar nicht sei. Und wenn doch noch etwas von mir übrig bleibt, so kann ich erst dann sein, wenn sie so herablassend waren und mich in ihre Idee aufgenommen haben. Wahrlich, ich sage, so irgendeine Sekte im Vollbesitze meines Wortes zu keiner besseren Vorstellung von mir gelangen kann, als zu einer solchen, die auf meine gänzliche Vernichtung ausgeht, das sind mir sogar die Türken in ihrer ehrlichen und strengen Blindheit lieber, da sie mich doch noch für etwas Höheres halten als ihren Abgott Mohammed. Und unvergleichlich lieber die Römischen, allwo man mir als Gott und Herr doch noch immer wenigstens ein äußerliches, sichtbares Opfer darbringt, welches für viele ein lebendiges Denkmal meiner Erlösung ist. Seht, so steht es also mit Rom. Ich habe kein Wohlgefallen am Vatikan noch an der Peterskirche, und es wäre mir an deren Stellen ein Armenhaus überaus lieber. Rom ist eine Stadt, die mit den Königen der Welt Hurerei getrieben hat. Sie ist eine Hure und tut wie eine Hure. Sie schmückt ihr Fratzengesicht und zieht ihrem halbverwesten Leibe schöne Kleider an, um auszusehen, als wenn sie noch eine Jungfrau wäre. Seht, dieses alles und tausendfach anderes ist mir wohl bekannt. Aber sagt ihr nicht selbst, eine Hure erzieht ihre Kinder oft besser als eine stolze Mutter, die da glaubt, sie habe alle meine Weisheit mit dem Löffel gegessen? So sage auch ich, diese Hure hat schon sehr viele gute Kinder erzogen und hat dadurch meine Füße gesalbt. Daher will ich ihr helfen und sie ansehen, damit sie Buße tue, denn sie hat viel gesündiget, aber auch viel geliebt. Zu euch aber sage ich, dass ihr in ihr geboren und getauft wurdet. Daher sollet ihr auch nicht Vernichtung, sondern Heilung ihr wünschen. Ich gebe euch den Balsam und heile in euch das Erbübel, so ihr nun lebet nach den gegebenen Regeln. So wird euch die Kirche achten, und so sie an euch erfahren wird Wunderdinge, so wird sie selbst nach dem Balsam verlangen und wird im Stillen viele ihrer Wunden heilen. So ihr aber wollet abtrünnig werden, so wird wenig Segen an eure Brüder gelangen. Lebet, wie ich euch gezeigt habe, dann wird euch auch nie eine Untersuchung meinetwegen treffen. Denn ich werde euch beschützen, und mein Werk wird ungehindert ans Tageslicht treten, als ein großer Magnet, der alles an sich ziehen wird. Aber ihr müsst ihn nicht entkräften durch euren Ungehorsam und durch solche Zweiflerei. So ihr sagt, Wie kann da ein 99-facher Segen darin sein? Da sage ich, es werden im Himmel sich die Engel über einen büßenden Sünder 99-mal mehr freuen, als über ebenso viele Gerechte, die da meinen, durch mein Vollwort gerechtfertigt zu sein. Denn das sage ich wahrlich, Luther, Calvin, Melanchthon und andere mehr wiegen nicht einen Johann vom Kreuz, noch einen Johann von Gott, noch einen Franziskus, noch einen Thomas von Kempen, noch einen Taulerus, noch eine Theresia und noch viele tausend andere auf. Weil in ihrem Glauben die verstandliche, dogmatische Glaubensgerechtigkeit vorherrschte, vor der Gottesinnigkeit und Liebe der großen Mystiker und Liebeshelden. Vergleiche zum Beispiel Luthers dogmatischen Abendmahlsstreit mit Zwingli in Marburg, seine Stellung zum Jakobusbrief und das Verhältnis von dogmatischer Glaubenslehre und Liebe in seinem Katechismus. Der Brief des Jakobus, Kapitel 2, Vers 14, folgende. Was hilft's, liebe Brüder, so jemand sagt, er habe den Glauben und hat doch die Werke nicht? Kann auch der Glaube ihn selig machen? So aber ein Bruder oder eine Schwester bloß wäre und Mangel hätte der täglichen Nahrung und jemand unter ihnen spräche zu ihnen, Gott berate euch, wärmet euch und sättiget euch. Und ihr gäbet ihnen aber nicht, was des Leibes Notdurft ist. Was hülfe ihnen das? Also auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist er tot, an ihm selber. Aber es möchte jemand sagen, du hast den Glauben und ich habe die Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass ein einiger Gott ist. Du tust wohl daran. Die Teufel glauben's auch und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot sei? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch die Werke gerecht geworden, da er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube mitgewirkt hat an seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden und ist die Schrift erfüllt, die da spricht. Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerecht. Und er ward ein Freund Gottes geheißen. So seht ihr nun, dass der Mensch durch die Werke gerecht wird, nicht durch den Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch die Werke gerecht geworden, da sie die Boten aufnahm und ließ sie einen anderen Weg hinaus? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne Werke tot. Ja, da hätten die namhaftesten Protestanten noch sehr vieles lernen können. Selbst Swedenborg hat in Rom manches erfahren, was ihm erst die Pforte zum inneren Leben ganz bedeutend zu öffnen, geholfen hat. Denn er war einer, der sich aus allem die Quintessenz zu verschaffen wusste und tatsächlich davon Nutzen zog. Seht, daher geht der Weise in die alte Rumpelkammer und findet da oft große Schätze vom Staube der Zeremonie bedeckt. Den Staub wischt er weg und legt das reine Gold in seine Schatzkammer. Desgleichen tut auch ihr, denn es steht geschrieben: Lasst die Kleinen zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich der Himmel. Und wer nicht wird gleich ihnen, wird nicht kommen also bald in mein Reich, als bis er wird wie sie, die dann nicht grübeln, sondern in der Einfalt den Eltern aufs Wort glauben und danach tun. Und selbst wenn sie durch meine Gnade den Eltern entwachsen sind, noch immer ihr Wort ehren, wenn sie es auch nicht benötigen. Noah fehlte, da er sich berauschte, aber er hat den Sohn verflucht, da er gelacht hat. Und die zwei, die ihn liebend seine Blöße bedeckt haben, hat er gesegnet. Desgleichen wie die zwei besseren Noahs Söhne tut auch ihr, wollet ihr 99 Mal gesegnet sein. Das sage ich, die ewige Liebe und Weisheit. Amen, Amen, Amen. Erster Moses, 9. Kapitel. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet die Erde. Furcht und Schrecken vor euch sei über alle Tiere auf Erden und über alle Vögel unter dem Himmel, über alles, was auf dem Erdboden kriecht, und über alle Fische im Meer. In eure Hände seien sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise, wie das grüne Kraut habe ich's euch alles gegeben. Allein esset das Fleisch nicht, das noch lebt, in seinem Blut. Auch will ich eures Leibes Blut rächen, und will's an allen Tieren rächen, und will des Menschen Leben rächen an einem jeglichen Menschen, als dem, der sein Bruder ist. Wer Menschenblut vergießt, des Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Seid fruchtbar und mehret euch, und reget euch auf Erden, dass euer viel darauf werden. Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm: Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit eurem Samen nach euch und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren auf Erden bei euch. Von allem, was aus dem Kasten gegangen ist, was für Tiere es sind, auf Erden. Und ich richte meinen Bund also mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt werden soll mit dem Wasser der Sintflut, und soll hinfort keine Sintflut mehr kommen, die die Erde verderbe. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich gemacht habe, zwischen mir und euch und allen lebendigen Seelen bei euch hinfort ewiglich. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allen lebendigen Seelen in allerlei Fleisch, dass nicht mehr hinfort eine Sintflut komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allen lebendigen Seelen in allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah, das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe, zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Die Söhne Noahs, die aus dem Kasten gingen, sind diese, Sem, Ham und Japhet. Ham aber ist der Vater Kanaans. Das sind die drei Söhne Noahs. Von denen ist alles Land besetzt. Noah aber fing an und ward ein Ackermann und pflanzte Weinberge. Und da er von dem Wein trank, ward er trunken und lag in der Hütte aufgedeckt. Da nun Ham, Kanaans Vater, sah seines Vaters Blöße, sagte er seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet ein Kleid und legten es auf ihrer beider Schultern und gingen rücklings hinzu und deckten ihres Vaters Blöße zu. Und ihr Angesicht war abgewandt, dass sie ihres Vaters Blöße nicht sahen. Als nun Noah erwachte von seinem Wein und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn getan hatte, sprach er, verflucht sei Kanaan und sei ein Knecht aller Knechte unter seinen Brüdern. Und sprach weiter, gelobt sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen in den Hütten des Sem, und Kanaan sei sein Knecht. Noah aber lebte nach der Sintflut 350 Jahre, dass sein ganzes Alter ward 950 Jahre und starb.